Wachsende Gemeinde, eine unerwartete Reise, Teil 2, Hindernisse auf dem Weg. Ich muss ein wenig nochmal anknüpfen, nochmal ein klein wenig wiederholen, in Anführungsstrichen, vom letzten Mal, damit der Einstieg gelingt. Das halte ich für sinnvoll dieses Mal. Wenn wir von einer unerwarteten Reise sprechen, oder ich davon spreche, dann sprechen wir nicht von irgendeiner Reise, sondern von einer Reise, auf der sich eine Gemeinde befindet, die den Wunsch hat zu wachsen. Dieser Wunsch fußt nicht auf Größenwahn oder sich einen Namen zu machen in der Gemeindelandschaft. Es geht uns beim Thema wachsende Gemeinde darum, dass mehr Menschen aus Darmstadt und Umgebung auch durch unsere Gemeinde, durch dich und mich, in Kontakt mit diesem Jesus kommen und mit ihm leben wollen. Und dann ist da natürlich die Frage nach der Motivation. Das war das Zweite. Das war das Ziel der Predigt vom letzten Sonntag. Die Frage nach der Motivation, sich auf eine solch unerwartete Reise überhaupt auf den Weg zu machen. Und ich habe die Antwort mit Bilbos Aussage zur Heimat illustriert. Und einen kleinen Ausschnitt davon wollen wir nochmal schauen.
Ich weiß, dass du an mir zweifelst und das schon von Anfang an. Und du hast recht, ich denke oft an Bordeaux selbst. Ich vermisse meine Bücher. Und meinen Sessel, meinen Garten. Da gehöre ich nämlich hin. Das ist Heimat. Und deshalb bin ich zurückgekommen, weil ihr keine habt. Eine Heimat. Sie wurde euch genommen. Aber ich will euch helfen, sie zurückzuholen.
Ich habe eine Heimat und ihr habt eure Heimat verloren. Ich will helfen, dass ihr sie wiederfindet. Bilbo wollte ein Begleiter, ein Helfer sein, sodass die, die ihre Heimat verloren und gerade mal eine Ahnung davon hatten, was Heimat denn überhaupt ist, dass sie wieder in den Genuss von Heimat kommen könnten. Und sie brauchten ihn, den Bilbo, um sie wiederzufinden. Wahrhaftige Motivation für uns als, und so habe ich das letzte Woche überschrieben mit HFH, für uns als Christen Heimatfindungshelfer zu sein, kommt nicht vom erhobenen Zeigefinger von der Kanzel oder vom falschen Ehrgeiz, Menschen rücksichtslos zu bekehren. Wir verteilen auch keine Kopfprämie pro Neuen oder Bonuszahlung an Mitglieder, sondern eine aufrichtige Motivation als Heimatfindungshelfer zu leben, ist die eigene Erfahrung, durch Jesus wieder die himmlische Heimat gefunden, geschenkt bekommen zu haben und diese nun anderen nahebringen zu wollen. Und egal, was wir oder andere von uns denken oder wie fähig oder unfähig wir uns dafür fühlen, jeder Christ ist von Jesus berufen, auch als Heimatfindungshelfer für andere zu leben. Mittendrin an seinem Platz, zu seiner Zeit, bei den Menschen seines Umfelds. Somit bedeutet unser Wunsch nach wachsender Gemeinde für jedes Mitglied das Vertrauen und das Verlangen gewinnen zu wollen, sich auf diese unbekannte Reise zu wachsender Gemeinde zu begeben. Einer Reise, auf der sich allerhand verschiedene Hindernisse einstellen werden. Und über ein paar von diesen Hindernissen und Feinden wollen wir heute anhand von Bilbos Erleben nachdenken. Bilbo hatte wohl verstanden, dass diese Reise nicht sehr planbar war. Ja, dass sogar Lebensgefahr auf ihn warten würde. Aber was genau ihn erwarten würde, das war im Ungewissen. So kann es auch uns als Gemeinde, die wachsen will, gehen. Wir haben verstanden und nicken dazu, dass vieles nicht planbar ist und manches uns an und vielleicht sogar über unsere Grenzen hinaus fordert und führt. Aber was genau auf uns zukommen wird, das wissen wir nicht. Auch wenn wir manches vielleicht ahnen. Es gibt zu viele Unbekannte. Und das allein lässt viele schon zurückschrecken vor dieser Reise und lieber das bislang Gewohnte und Erreichte festzuhalten. Jedem ist klar, was ein Herr Lichtenberg im 18. Jahrhundert so ausgedrückt haben soll. Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden. Und anders, das war für Herrn Bilbo Beutlin am Anfang seiner Reise, vor seiner Reise, überhaupt nicht erstrebenswert. Er hat sich wohlgefühlt in seinem Sessel und im Auenland. Jesus drückt die Herausforderung, sich neuen Herausforderungen zu stellen, sich Veränderungen zu stellen, einmal so aus. Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid und flickt damit ein altes. Sonst ist das neue Kleid zerschnitten und zu dem alten passt das herausgeschnittene Stück ja auch nicht. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber niemand, der vom alten Wein getrunken hat, will vom Jungen etwas wissen. Der Alte ist besser, sagt er. Hindernisse bzw. Feinde. Es gibt viele für eine wachsende Gemeinde. Und die ersten, von denen ich reden will, sind eingebildete Hindernisse, eingebildete Feinde. Danach schauen wir dann auf echte Hindernisse bzw. Feinde. Kommen wir zu den eingebildeten Hindernissen bzw. Feinden. Es sind so viele, ich möchte drei herausgreifen, die wir auf der Reise des Bilbo Beutlin begegnen und die auch uns begegnen können auf der Reise als wachsende Gemeinde. Das erste Hindernis klingt komisch. Es ist das Wetter. Das Wetter. Durch Regen und Sturm sehen wir Bilbo und die Truppe im Film reisen. Die Kleidung ist durchnässt. Die Vorräte. Man fängt an zu frieren. Und das zehrt an Kräften und Nerven. Ganz schleichend, aber sehr wirksam. Der Regen steht für die Umstände. Und wir kennen Umstände, die beschwerlich sind in unserem Leben. Sie gehören dazu. Jeder weiß, dass sie häufig unabänderlich, zumindest für diesen Moment, sind. Sich darüber aufzuregen oder sie zu Hindernissen und Feinden zu erklären, gibt ihnen mehr Aufmerksamkeit, als sie verdienen. Wir als Gemeinde zum Beispiel sind momentan nicht in einem Wohngebiet ansässig. Jemand mag das bedauern. Aber es hat auch Vorteile, hier in unserer Lage die Gemeinde zu haben. Es wäre müßig, darüber in Streit zu geraten. Es ist, wie es ist. Und der bekannteste Gemeindebauer Paulus, der ungerecht angeklagt nach Rom gebracht werden sollte, und das Schiff, das ihn dorthin bringen soll, gerät in einen Sturm unterwegs. Apostelgeschichte 27 können wir davon lesen. Dieser Paulus zweifelt, als dieser Sturm stärker wird, nicht an der Verheißung Gottes. Er jammert nicht über die Ungerechtigkeit der Anklage und dass nun auch noch die Naturgewalten gegen ihn sind, sondern er wird zu jemandem, der andere noch ermutigt, in diesem Sturm durchzuhalten und auf Gott zu schauen. Das Wetter, die Umstände. Das zweite eingebildete Hindernis oder die eingebildeten Feinde sind Verbündete, denen Bilbo mal mehr oder weniger häufig und anhaltend begegnet. Da sind zum Beispiel Adler, Menschen und Elben. Sie verfolgen eigene, oft andere Ziele. Bei aller Freundschaft bleiben sie immer auch irgendwie auf Distanz. Der Kontakt zu ihnen kann sehr erhebend, aber auch wieder sehr ernüchternd sein. Man fühlt sich mal ausgeliefert und mal wunderbar beschenkt durch sie. Die Adler zum Beispiel retten die Reisetruppe auf einmal ganz wunderbar. Sie setzen sie an einem einsamen, an einem sicheren Ort ab und sind dann wieder fort. Und dann gibt es die Elben. Und zwischen den Elben und den Zwergen, die zur Reisetruppe des Bilbo gehören, da steht auch etwas dazwischen, was sie scheinbar zu Feinden macht, zu Hindernissen. Da gibt es nämlich noch alte, schmerzhafte Geschichten, offene Wunden, die ein echtes Hindernis sind. Doch es wird immer wieder klar, dass die Reisegefährten auf solche Vorbehalte keine Rücksicht nehmen können, wenn sie vorankommen wollen. So schwer es manchmal fällt, sie brauchen Hilfe von diesen irgendwie Andersseienden. Hier bekommen sie Antworten, die ihnen ein vollständigeres Bild über die kommende Reise ermöglichen. Denn diese Andersseienden, diese Verbündeten, die eigentlich sind, waren schon an Plätzen und haben Erfahrungen, die Bilbo und seiner Truppe noch völlig unbekannt sind. Wir als Gemeinde erfinden das Rad nicht neu. Wir können von anderen Gemeinden und Christen auf dem Weg profitieren, gerade auch von deren Anderssein. Was wir für Schlüsse daraus für uns ziehen, steht auf einem anderen Blatt. Und wir sollten das auch im Blick behalten, was die Zwerge mit den Elben hatten. Sollten wir als Gemeinde oder als Einzelne alte Geschichten in uns tragen, die uns hindern, auf der Reise zu bleiben, die Reise fortzusetzen, so müssen wir uns fragen lassen, ob es an unserem Stolz liegen kann und es Zeit ist, Dinge zu klären, weil wir sonst nicht ansteckend und inspirierende Heimatfindungshelfer für andere sein können. Tja, und dann gibt es noch diese Reisetruppe des Bilbo, die zu Feinden oder Hindernissen, vermeintlichen Feinden und Hindernissen von uns erklärt werden.
Verzeihung, Entschuldigung, ich störe ungern, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ihr im richtigen Haus seid.
Hast du schon gesagt?
Eigentlich habe ich ja nichts gegen Besuch. Ich schätze Besuch genauso wie jeder andere. Hobbit. Doch noch mehr schätze ich es, ihn zu kennen, bevor er mich besucht. Hm?
Was ist das?
Keine Ahnung. Es ist ja so. Es ist ja so, ich kenne euch beide nicht.
Nicht?
Ich will nicht unhöflich sein, aber das musste mal gesagt werden. Es tut mir leid.
Entschuldigung angenommen. Oh, mach schon voll, Bruder. Nicht so knickrig.
Naja,
ich könnte noch was essen, wenn du drauf bestehst.
Vieh und Kiwi, zu euren Diensten. Ihr müsst Herr Beuteler sein.
Nein, ihr könnt nicht reinkommen, das ist das falsche Haus.
Was? Ist es abgesagt worden?
Davon wissen wir ja gar nichts.
Ah, es wurde gar nichts abgesagt.
Da bin ich ja erleichtert.
Vorsichtig damit, ich habe sie gerade geschliffen.
Schönes Haus, sehr hübsch hier. Habt ihr es selbst gebaut?
Was? Nein, es ist schon lange in Familienbesitz. Das ist die Aussteuertruhe meiner Mutter. Würden Sie das bitte lassen?
Hey, hey, kommt, pack mal mit an.
Herr Dwalin.
Schieb das in den Flur, sonst kriegen wir hier niemals alle rein.
Hey, alle? Wie viele kommen denn noch?
Oh nein.
Nein, nein, es ist niemand zu Hause. Geht einfach wieder und lässt nicht jemand anders. Es sind auch so schon zu viele Zwerge in meinem Esszimmer. Wenn sich da irgendein Holzkopf einen Scherz erlaubt... Dann kann ich nur sagen, er ist äußerst geschmacklos.
Das ist Bilbos Reisegemeinschaft. Eine sehr bunte Truppe. Manche kommen ihm sehr ungehobelt vor, mit eigenartigen Gewohnheiten und Manieren. Manche sind älter, manche jünger, manche schwerhörig, manche zuerst an ihrem Bauch interessiert, manche tätowiert, manche weise und manche irgendwie eigenartig, was nicht verwundert, wenn man eine Axt im Kopf hat. Das sollen fortan Bilbos engste Begleiter sein, Wie soll man sich denn auf jemanden verlassen können, jemanden vertrauen, wenn schon der erste Eindruck befremdlich ist? Und genau an dieser Stelle halten wir dann unsere Begleiter auf dem Weg zu wachsender Gemeinde, das heißt unsere, biblisch gesagt, unsere Geschwister oft für Hindernisse. Und wenn es ganz schlimm läuft, sogar für Feinde. Der andere will mich provozieren. Boah, ist der komisch. So will und kenne ich das nicht. Ich habe das auch nicht nötig. Soll der sich erst mal ändern? Und zwar so, wie ich es für richtig halte. Beziehungsweise die angebliche christliche Kultur, wie ich sie verstehe, es verlangt. Bei Bilbo entscheidet schließlich, und das halte ich auch für uns als Gemeinde für vorrangig, das Ziel. Dafür sind wir gemeinsam auf dem Weg. Nicht, weil wir im Internet Kontaktanzeigen aufgegeben haben und uns alle dabei so sympathisch gefunden haben. Paulus schreibt begeistert an thessalonische Christen, denn er sieht, was ihr gemeinsames Ziel für Frucht getragen hat. Er schreibt: Immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Deshalb stellen wir euch auch als voll Freude und Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin und rühmen eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. Eure Bedrängnisse sind ein klarer Hinweis darauf, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Sie zeigen, dass er euch für würdig erachtet, an seinem Reich teilzuhaben, für das ihr das alles ertragt. Das finden wir in 2. Thessalonicher Kapitel 1. Vom Ziel her denken, können wir Chancen und Möglichkeiten Gottes erkennen und Weggemeinschaften bilden, die wir ansonsten aus Bequemlichkeit vermeiden würden. Dann können wir gemeinsam Dinge erleben, die die Stärken eines jeden zum Vorschein bringen, die die Wunder Gottes zum Glänzen bringen, die wir vorher nicht in der Lage waren zu erkennen. Und das wird unsere Reisegemeinschaft wahrlich stärken. Ein Fazit dieses Punktes: Wir sollten uns keine Hindernisse und Feinde einreden, wo keine sind. Häufig liegt es an unserem Stolz, unserem mangelnden Vertrauen in die Zusagen Gottes oder einem billigen Versuch, die eigene Verantwortung abzuschieben, dass wir hier Feinde und Hindernisse erkennen, wo keine sind. Stattdessen sollten wir Gott bitten, uns seinen Blick für seine Weisheit in unseren Umständen zu schenken, was natürlich nicht immer eine leichte Bitte ist, aber das hat auch niemand jemals behauptet. Kommen wir zu den echten Hindernissen bzw. Feinden. Bilbo begegnet zahlreichen auf seiner Reise. Ich möchte drei, die ich für die schlimmsten Hindernisse und Feinde halte, herausgreifen. Als erstes ist dort Gollum. Gollum ist ein undurchschaubares Wesen. Er hat eine zwiespältige Persönlichkeit. Deshalb ist er mal verführerisch zerbrechlich und im nächsten Moment todbringend. Im Grunde genommen hat er nur ein einziges Ziel, irgendwie wieder an diesen Ring zu kommen, der ihm verloren gegangen ist und den Bilbo nun hat. Gollum verstehe ich als Bild für die heimlichen, verführerischen Tücken auf der Reise. Wir identifizieren sie wohl als Hindernis und Feind und Gefahr auf unserem persönlichen Weg, aber aus irgendeinem Grund schaffen wir es nicht, uns davon zu lösen. Immer wieder tauchen Gollum-Hindernisse in unserem Leben auf, besonders wenn es dunkel wird. Wenn wir dann schwach und unaufmerksam sind, sind wir in Gefahr, uns vom heilsamen Weg Gottes abbringen und uns in den Abgrund ziehen zu lassen. An Heimatfindungshelfer sein ist dann nicht zu denken, muss für einen Moment in den Hintergrund treten. Es gilt nun zuerst, Jesus sein Licht in das Dunkel scheinen zu lassen. In 1. Johannes 1 lesen wir davon, dass Jesus um unsere Verführbarkeit weiß Und er ermutigt uns im gleichen Atemzug, an ihm dran zu bleiben, seine Vergebung, sein Licht zu suchen, damit wir unsere Reise erneuert fortsetzen können. Aber es gibt noch eine Auswirkung der verführerischen Seite eines Gollum. Es ist eine Seite, die im Herrn der Ringe, in der Fortsetzung der Geschichte vom Hobbit, zum Vorschein kommt. Gollum schafft es, Frodo und Sam, zwei alte Freunde, einander zu entzweien. Ich glaube, dass das Gollum-Hindernis, die Gollum-Falle, auch darin besteht, dass sie uns klammheimlich von unserem Mitmenschen entzweit. Vielleicht hilft uns die folgende Frage, das besser zu verstehen. Gibt es einen oder mehrere Menschen aus deinem Umfeld, die keine Christen sind und die du nicht in dieser deiner Gemeinde haben möchtest? Vielleicht fürchtest du sie oder sie haben unangenehmen Körpergeruch. Oder sie benehmen sich eigenartig. Was immer es ist, kann es sein, dass wir meinen, die Bedingungen stellen zu können oder das Recht zu haben, Gott zu korrigieren, nochmal ein paar Hürden aufbauen zu dürfen? Gottes Wort stellt sich anders dar. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Petrus sagt in Apostelgeschichte 10, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Paulus schreibt an Timotheus, welcher will, er spricht von Gott, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in der Offenbarung hört Johannes und gibt es uns weiter, was am Ende der Zeit sein wird und was jetzt schon Gottes Wille ist. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Offenbarung 22. Wenn du und ich uns tatsächlich wachsende Gemeinde wünschen, müssen wir vielleicht radikaler denken, als wir uns das bisher getraut haben. Ansonsten machen wir uns etwas vor und wir wollen den Zugang zum Himmelreich bestimmen. Also, Dinge in unserem Leben wie ein Gollum müssen ausgemerzt werden. Mit ihnen ist nicht zu verhandeln, daran ist Bilbo immer wieder gescheitert. Er ist auf die verführerische Seite reingefallen. Jakobus macht Mut wie folgt, damit umzugehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden. Aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Dann wird er euch erhöhen. Ein zweites Hindernis, ein zweiter Feind, das ist Smaug. Smaug ist ein riesiger Drache. Und Smaug verkörpert das sichtbare Böse, das Übergroße, das scheinbar Unbesiegbare. Eine Kraft, die mit ihren Opfern spielt, im Bewusstsein der eigenen Stärke. Smaug verstehe ich in unserem Zusammenhang als Symbol für die Dinge, welcher Art sie auch immer seien, die uns so einschüchtern, dass sie uns lähmen, unfähig machen für die Reise. Was der Blick und die Stimme von Drachen übrigens können soll in manchen Geschichten. Dann geht nichts mehr. Kein Ausweg ist sichtbar. Verzweiflung bricht sich Bahn. Alles, was eben noch sicher schien, gerät ins Wanken, ist vielleicht sogar eingestürzt in uns. Wachsende Gemeinde ist dann ein lächerlicher Gedanke. Es kann dann nur noch um Rettung des Erreichten gehen. Selbst Veränderungen können dann zu einem unüberwindbaren Drachen werden, selbst wenn sie momentan erst angedacht sind. Und wenn das in Gang kommt, dann wächst der Drache in uns sogar noch und sein Feuer verschlingt Glaube, Liebe und Hoffnung in uns. Die unerwartete Reise droht dann zu scheitern, denn das Einzige, was zu helfen scheint, ist Flucht, ist sich zu verkriechen, irgendwohin, wo der Drache einen nicht findet. Im Grunde genommen kündigt der auf der Reise befindliche Heimatfindungshelfer hier sein Vertrauen auf Gott auf. Nun lebt er wieder so, als ob er selbst die Dinge in den Griff bekommen muss. Er muss sich um diesen Smaug kümmern. Er muss Wege finden. Der Auftraggeber für die Reise, der Sieger von Golgatha, wird vom Fahrer auf den Rücksitz des Lebensautos verbannt. So komisch das klingt, das ist ein Zeichen von Hochmut. Und Petrus beschreibt das in seinem ersten Brief, Kapitel 5, so. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Hier ist dann auch ein Weg herausgezeigt. Bleib dran an Jesus. Lies die Verheißung. Lass dir aufzeigen, wer der Sieger ist. Wer die Weltgeschicke im Griff hat, auch deine unerwartete Reise als Heimatfindungshelfer. Und wenn du selbst gerade nicht glauben kannst, dann komm doch näher in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, damit sie für dich glauben und mit dir durch die Angst und Lähmung gehen und dir Wege aufzeigen kann. Keiner von uns ist zum alleinigen Überleben geschaffen auf dieser Reise. Und ja, wir scheitern allemal an solchen Gollums oder Smaugs. Kommen wir zum dritten Feind und Hindernis. Das ist Sauron. Das ist der Feind, der in der Geschichtenwelt von Tolkien hinter allem Bösen steckt. Der Oberböse, der sich eine Form geben kann und dann wie ein schlimmer, schrecklicher, übergroßer Ritter aussieht. Oder der im Film auch als übergroßes Auge dargestellt wird, das versucht, alles wahrzunehmen. Natürlich sehe ich hier den Gegenspieler Gottes, den Nachahmer, der durch Kraft, Brutalität und Lügen seiner diversen Schergen den Eindruck erweckt, alles unter Kontrolle zu haben und dessen Auge zwar groß leuchtet, aber eben nicht alles durchdringt und sieht. Wir könnten den Eindruck gewinnen und auf unserer Reise durch all die Hindernisse, Widerstände und Feinde so mürbe werden, dass wir es tatsächlich glauben, es handele sich hier um einen Zweikampf zwischen Gut und Böse. Viele Bücher und Hollywood-Filme sprechen immer wieder davon. Als ob das Gute mit dem Bösen ringen würde und das Ende ungewiss ist. Warum sollte ich dann diese Reise fortsetzen? Die Bibel zeichnet uns ein anderes Bild, weshalb die Reise auch weiterhin Sinn macht. Satan, der Teufel, um zwei biblische Benennungen des Gegenspieler Gottes zu nennen, wird in der Bibel nicht verniedlicht, aber auch nie größer gezeichnet, als er ist. Er hat von Gott seinen Platz zugewiesen bekommen. Das heißt, der Sieger steht schon von Anfang an fest. Es gab nie einen Zweifel, dass dieser Sieger Jesus ist, der lebendige, dreieinige Gott. Ja, Matthäus 10 und viele andere Stellen, die sprechen davon, dass uns das körperliche Leben genommen werden kann. Dass wir Leid erleben können. Aber auch davon, dass wir keine Angst davor zu haben brauchen, wenn wir Jesus gehören. Entscheidend ist, wo unsere Seele angedockt ist, nicht ob wir uns verzweifelt an dieses Leben oder unsere Vorstellung davon klammern. Deshalb schreibt Paulus an Timotheus im 2. Timotheus, Vers Kapitel 4, nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Sein Blick war nicht auf die Hindernisse und Feinde gerichtet. Ich möchte aber kurz fragen, was bewirken denn diese Hindernisse, diese echten Hindernisse beziehungsweise Feinde? Schauen wir mal in den Film. Ich habe es zum Teil schon benannt. Echte Feinde und Hindernisse können uns einschüchtern. Sie verunsichern, sie lähmen, sie stellen Gottes Absichten und uns selbst in Frage. Oder kurz gesagt, sie verbreiten Angst und Furcht. Warum rede ich denn heute überhaupt davon? Warum mache ich uns scheinbar Angst damit vor dieser unerwarteten Reise und all den Hindernissen? Nun, es gehört zu guter biblischer Lehre, wie auch bei Jesus deutlich wird, eine Kenntnis von Hindernissen und Feinden zu haben, damit wir ihnen begegnen können, auf gute, auf hilfreiche Art und Weise. Von Angst machen kann dabei keine Rede sein, sind wir doch auf der Seite des Siegers. Wenn Jesus von Wachsamkeit redet, geht es um Aufmerksamkeit und nicht um eine furchtsame Wagenburg-Mentalität, die sich verkriecht und gelähmt hofft, dass alles bald zu Ende geht. Es geht darum, immer gewappneter, immer bereiter zu sein und zu werden. Es handelt sich bei unserer unerwarteten Reise nämlich nicht um einen kurzen Sprint, sondern um einen langen Ausdauerlauf. Und es ist deshalb auch so erleichternd und ermutigend zu wissen, dass Jesus uns kennt und selbst für unser Versagen, für unser Einknicken vor der Angst auf der Reise Vorkehrungen getroffen hat. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, ihr habt Angst. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Ich möchte mit zwei Dingen enden. Zum einen mit einem letzten Filmausschnitt, den ich für wunderbar passend für unser Thema halte.
Wieso der Halbling?
Ich weiß es. Saruman ist der Meinung, dass nur große Macht das Böse fernhalten kann. Aber ich habe anderes erfahren. Ich finde, es sind die kleinen Dinge, alltägliche Taten von gewöhnlichen Leuten, die die Dunkelheit auf Abstand halten. Einfache Taten aus Güte und Liebe. Warum will Kobold lieben? Vielleicht, weil ich mich fürchte. Und er mir Mut verleiht.
Wieso der Halbling? Wieso Bilbo Beutlin? Wieso Frank Mertner? Wieso du? Hast du dich auch schon mal so gewöhnlich gefühlt in der Nachfolge Jesu und dich mit vielen anderen verglichen? Kleine Dinge, alltägliche Taten von gewöhnlichen Leuten, die Dunkelheit auf Abstand halten. Einfache Taten aus Güte und Liebe. Diese schlichte Aussage möchte ich so auf unser Thema, auf uns anwenden, auch wenn sich sie als Christ ergänzen muss. Wir haben keine Kraft in uns selbst, die solch ein Leben möglich macht. Wir können wohl gute Taten verbringen, wichtige Taten, aber Taten, die einladen, von der himmlischen Heimat sprechen, Frucht bringen im biblischen Sinn und wachsende Gemeinde ermöglichen, das geht nur, wenn du und ich mit Jesus im Alltag unterwegs sind auf dieser Reise. Und dort kann und will Jesus durch dich, egal wie gewöhnlich du dich findest, die Dunkelheit auf Abstand halten und Zeichen für seine Güte und Liebe aufstellen. Zeichen, die sogar Menschen auf den Himmel aufmerksam macht, auf die himmlische Heimat, von denen wir es nicht erwarten würden, dass sie sich berühren lassen. Wo und wie dies geschieht, das braucht uns nicht zu interessieren. Das liegt in Gottes Hand. Sei, ja, lebe als Heimatfindungshelfer. Das ist dein Leben wert und unseren Einsatz als Gemeinde. Und das Thema heute: Hindernisse kommen, aber du auf deinem Weg und wir als Gemeinde auf unserem Weg brauchen sie nicht zu fürchten, denn Jesus ist Sieger und mit ihm finden wir immer wieder neue Wege. Ich habe von einem zweiten gesprochen, mit dem ich enden möchte. Ich lese aus Johannes 17. Vom Gebet Jesu für seine Nachfolger, für die Welt. Dieses Gebet wird manchmal auch als sein Testament kommentiert. Er spricht dort auch zu uns als Heimatfindungshelfer, auch zu dir und mir. Jesus betet: Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Amen.